Kann man nicht leicht beheben, über den Dorf, über weg.
Einfach mal luppen.
Einfach mal luppen ist wieder da und heute mal ein bisschen mit Erklärung am Anfang, denn für unsere treue Gemeinde, die würde ja heute einen Gast erwarten, wenn wir unseren altbekannten Rhythmus haben. Den haben wir heute aber nicht. Das hat terminliche Gründe und dabei belassen wir es auch bei diesem Grund, weil mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Aber das Gute ist, Toni ist da, glaube ich. Toni, bist du da? Sag mal kurz was.
Ich bin dein Gast heute.
Toni ist da. Das ist ganz wichtig, weil Toni ist heute wieder gut drauf. Das habe ich schon hier im kleinen Vorgespräch gemerkt. Letzte Woche war er ein bisschen, ja, sagen wir mal, nicht schlecht drauf, aber ein bisschen schwach auf der Brust. Toni ist wieder da. Und wir haben heute eine ganz normale Folge. Einfach mal open. Noch eine Besonderheit ist aber, dass wir heute erst, und zwar von Mittwoch auf Donnerstag, die Nacht rauskommen, was ja sonst immer Dienstag auf Mittwoch ist. Auch das muss ich euch eigentlich nicht erklären, liebe Gemeinde. Aber auch das hat terminliche Gründe, die wir aber, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen haben. Ich habe am Montag gespielt auf St. Pauli. Toni hat gestern Dienstag Liverpool auseinandergenommen. Und schon, ja, haben wir die Mitte der Woche, Mittwoch, und nehmen heute auf. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ich hoffe, ihr hört trotzdem und Qualität wird natürlich die gleiche bleiben. Und was auch gleich geblieben ist, wollen ja nicht alles ändern, Toni war wieder ein bisschen zu spät zur Aufnahme. Also für uns eigentlich hier so ein gewohnter Ablauf. Und trotzdem, Toni, schön, dass du noch gekommen bist. Und herzlichen Glückwunsch zum Hinspielsieg gegen Liverpool. Das können wir gleich schon mal hier ansprechen, oder?
Ja, Felix, also das war ja ein nicht enden wollendes Intro. Ja, so viele Erklärungen. Ich finde,
ja,
das war
ist ja
gut,
nötig,
dass
ne? Wir sind ja hier auch Service-Podcast, ne? Das muss ja auch mal hier ein paar Begründungen geliefert werden.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, Felix, ne? Wir sind da, wir melden uns. Wir lassen ja niemanden im Stich hier. Wir sind zwar einen Tag zu spät, aber auch das wird man uns verzeihen. Dafür ist die Wartezeit bis zum nächsten Mittwoch nicht so lang. Sieh es doch mal positiv, Felix. Also von daher, wir sind ja in voller Stärke hier, sitzen da. Nächste Woche werden wir dann einen Gast präsentieren, einen sehr interessanten Gast. Das möchte ich schon mal vorne wegnehmen. Ja, kannst du auch du gespannt sein. Weißt du auch noch nicht, ne? Aber
natürlich, weiß ich nicht.
Nein, aber ansonsten, Felix, ja, danke zunächst mal für die Glückwünsche. Bin natürlich gut drauf heute, bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Das gebe ich offen und ehrlich zu, war schon ein sehr, sehr intensiver Abend gestern, aber so ist es auch nicht anders zu erwarten in einem Champions League Viertelfinale und so soll es ja auch nicht anders sein. Allerdings möchte ich damit gar nicht anfangen, weil wir kommen, glaube ich, nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, aber was mich erstmal viel mehr interessiert, wir haben ja unseren treuen Hörern und Hörerinnen ja in der letzten Folge eine Aktion versprochen. Felix, erinnerst du dich? Ich weiß, du bist ein bisschen vergesslich, aber um nochmal das zu erklären, wir haben gesagt, wir kaufen 30 Felix Groß Abschieds-T-Shirts, die Union damals extra für ihn entworfen hat, und ja, wir haben ja gesagt, Felix 10, ich 10 und ja, unsere Helfer von Studio Bummins 10. Jetzt wurde nachgefragt und wir haben wirklich jetzt, ja, in gemeinsamer Stärke die letzten 25 Exemplare aufgekauft. Die sind schon auf dem Weg. Das heißt, wir können nur noch 25, ja, quasi verschenken. Und da ist uns aufgefallen, Felix, der Restbestand, ja, der bestand aus einem XL T-Shirt und 24 XXL T-Shirts. Da drängt sich bei mir so ein bisschen die Frage auf, hast du keine großen Fans?
Das ist schwer zu beurteilen, aber ich glaube, jetzt können sich ja erst recht die großen Fans hier glücklich schätzen, dass eigentlich nur noch für sie was übrig ist. Und ich glaube, wir haben ja mal überlegt, wie kommen die da am besten dran, ne? Oder was müssen die dafür tun, dass Das ist ja letzte Woche noch nicht geklärt werden, aber ich glaube, da haben wir eine gute Idee, oder?
Ja, ich habe mir da was einfallen lassen. Es geht ja um dich, ne? Es sind ja Felix Groß Abschieds-T-Shirts und deswegen habe ich mir ja auch so ein bisschen überlegt, das muss ja um dich gehen. Und da wurde mir auch ein bisschen geholfen, weil da hast du auch selbst für was getan, ja? Und zwar habe ich mir die Aufgabe überlegt, liebe Gemeinde, also hört gut zu, ihr schickt bitte Fotos an luppen@studio-bummens.de. Ja, mit Fotos, die ihr von euch gemacht habt oder euren Freunden, Kollegen, was auch immer, wie ihr, und jetzt Achtung, bei der aktuellen Wahl zum Tor des Monats abstimmt und natürlich für, ich glaube Tor 5 ist es, Tor 5 für Felix Groß und ja, 25 von euch werden da mit einem Felix Groß Abschieds-T-Shirt beschenkt und alle anderen, die für Felix trotzdem wählen, ja, die tun es einfach für einen guten Zweck, ne? Weil ich meine, das ist ja gar keine Frage. Ich hab's gemacht schon. Ich habe natürlich abgestimmt für dich. Felix, du auch schon für dich abgestimmt, oder?
Nee, das ist nicht so meins, muss ich sagen. Das habe ich noch nicht gemacht. Mache ich, glaube ich, auch nicht.
Ja, aber würdest du trotzdem nehmen, ne? Die Auszeichnung.
Ja, natürlich. Da keine Frage. Würde ich mich darüber freuen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht mal die anderen. Meine Konkurrenten habe ich mir auch noch gar nicht angeschaut, die Tore. Das muss ich vielleicht auch noch nachholen. Aber ich möchte auch noch mal vielleicht auch betonen zu sagen.
Nix dabei, nix.
Ja. Das glaube ich auch, aber ich möchte trotzdem mal betonen, da auch Leute, die Größe M, L oder S tragen, können sich natürlich hier melden darauf, weil ja, man kann es ja auch als Nachthemd tragen oder als Waschlappen nehmen, was auch immer.
Ja, vor allem hast du ja auch angekündigt, du unterschreibst alle.
Ja,
von
das
daher
natürlich.
Ist es natürlich auch nochmal was Besonderes mit deiner Unterschrift und da kann man dann ja auch machen, was man will. Ne? Wie gesagt, mach da mit. Ja, ich würde mich da freuen, wenn dieses Tor nicht nur wichtig war für Felix, sondern am Ende auch eine Auszeichnung bekommt und ihr durch eure Stimme vielleicht auch noch das Glück habt, dieses T-Shirt zu bekommen. Also, da haben wir noch eine Aktion.
Mir wurde berichtet, wenn man da abstimmt für das Tor des Monats, kann man auch ein Auto gewinnen. Also, wenn man doppelt so viel Glück hat, kann man ein T-Shirt und ein Auto gewinnen. Also, es lohnt sich.
Heidewitzka. Also, das würde ich natürlich einem von unseren Hörerinnen gönnen, ne? Das ist ja klar. Da auch noch ein Auto mitzunehmen, das wäre natürlich der Hauptpreis, würde ich mal sagen. Nicht wahr, absolut. Felix? Jetzt haben wir das doch sehr gut abgearbeitet, ne? Dieses Thema. Das jetzt reicht's aber auch, ne? Jetzt reicht's auch mit der Werbung da für dein Tor, ne? Würde ich sagen.
Ja, du hast ja angefangen, ne? Da steige ich doch gerne auf den Zug. Ja, da bin ich ja, ja. Da lasse ich mich ja nicht lumpen, ne?
Nehmen wir so mit. Ich habe abgestimmt und ihr macht bitte auch mit. So, Thema beendet.
Ist es wirklich beendet? Ja, also es ist ja okay, es ist beendet, das Thema, das ist richtig. Aber trotzdem möchte ich jetzt schon mal am Anfang eine Hörerfrage von Martin einbinden,
ja,
die ihn auch so ein bisschen auf dieses, wie er sagt, spektakuläre Freistoßtor von Felix abzielt. Und die möchte ich einfach mal vorlesen. Also Martin aus Cadiz, also aus Spanien quasi, ne? Cadiz kenne ich jetzt nicht in Deutschland, die Stadt, kenne ich nur aus Spanien.
Cadiz ist in Spanien, ja. Ja. Ja, ist richtig.
Er möchte noch eine Frage zu diesem Wochenende stellen, als ich das Tor gemacht habe. Weil da haben wir gegen Sandhausen gespielt, ihr habt gegen Atletico gespielt. Und es beschäftigt ihn wohl immer noch, auch ein paar Wochen später. Also an dich ist die Frage gerichtet. Da zirkelt der Felix den Ball in der 91. Minute zum Siegtreffer in den Winkel. Und ein paar Stündchen später bekommt...
Da haben wir es wieder. Und abstimmen nicht vergessen. Ja, mach weiter.
Und ein paar Stündchen später bekommt er einen Freistoß gegen Atletico. Nachspielzeit beim Stand von 1:1. Warum hast du Modric schießen lassen? Was wäre das für eine Story gewesen? Zwei nicht ganz unwichtige direkte Freistoßwinner. Zweimal Groß, zweimal 91. Minute. Gleicher Nachmittag. Kam dir das in dem Moment gar nicht in den Sinn? Weil du hast ja das Spiel vorher gesehen oder mein Tor vorher gesehen, kurz vor deinem Spiel. Ansonsten viel Erfolg weiterhin. Haut rein, gute Genesung, Toni. Du bist ja wieder fit, von daher hat sich das auch schon erledigt. Dann hat er hier noch was auf Spanisch geschrieben. Soll ich das jetzt vorlesen? Soll ich das mal versuchen?
Ja, versuch es, du hast doch mal kurz Spanisch versucht zu lernen. Mach mal.
Que te mejores muy pronto.
Ja, sehr gut. Dass es dir schnell wieder besser geht.
Nicht schlecht?
Ja.
Gut, dann wollte er noch hinzufügen, nichts gegen Modric, der macht das generell auch schon ganz gut und jetzt kannst du die Frage beantworten.
Ja, es ist mir tatsächlich in den Sinn gekommen, aber dann habe ich auch gesagt, so, das wäre jetzt viel zu kitschig, ne? Und da habe ich ja auch selbstlos, wie ich bin, wollte ich an diesem Wochenende dir die Bühne überlassen. Mhm, ja. Wie wäre dann das wieder gekommen? Dann wäre vielleicht wieder mehr darüber gesprochen worden. Von daher habe ich mir einfach auch gesagt, nee, den lasse ich. Und ich glaube, Luca hat den dann auch im Außenriss geschossen. Das wusste ich vorher auch nicht so genau.
Das, er wollte mir auch die Bühne lassen.
er wollte dir auch die Bühne lassen. Das ist richtig. Und ja, was soll ich sagen? Es ist, ja, ich habe es dann weggelassen und dieses Wochenende gehörte dir. Ja, jetzt werden wir aber ein bisschen aktueller. Es waren ja jetzt schon ein paar Spiele schon eher so ein bisschen aus der Vergangenheit. Felix, letztes Spiel, Millerntor, in der letzten Folge haben wir es angekündigt. Wichtig für euch, aber ich meine, die Luppengemeinde weiß das. 2-0 verloren, auch glaube ich sehr zu Recht. Trotzdem muss ich in dem Fall sagen, war das ja auch so ein bisschen mit Ankündigungen. Also nicht so, dass man jetzt vorher schon irgendwie aufgeben musste, aber ich meine, man muss sich die Situation bei euch auch mal ein bisschen ja klar machen. Ich glaube, ihr hattet zwei Stammspieler, die Corona-bedingt ausgefallen sind, mit Kaufmann und Nicolau. Dazu der Trainer auch weg gewesen, ja auch schon einige Tage vorher beim Spiel auch mit, ich glaube mit Corona oder mit, das weiß ich nicht genau, oder, ja, ja, oder ja. Als auch mit Corona. Und das ist ja dann schon immer eine schwierige Situation. Da hatte ich, glaube ich, noch 2-3 Gelb gesperrt, die auch immer spielen. Wie war das für euch? Also jetzt weniger zum Spiel. War das für euch auch direkt vorher klar, dass es mega schwer wird oder fast aussichtslos eigentlich?
Ja, aussichtslos nicht. Wir haben uns da schon auch trotzdem was ausgerechnet, weil ich glaube trotzdem, dass du in jedem Spiel irgendwo dann auch was mitnehmen kannst. Was dazu kommt, ist natürlich St. Pauli in einer sehr guten Form. Das ist das eine. Und wir hatten natürlich keine einfache Woche. Es ging Anfang der Woche los mit den positiven Ergebnissen der Tests. Und dann war das schon mal so, dass unsere Abläufe ja auch nicht normal waren. Wir haben ein Training absagen müssen, haben die Abläufe auch so ändern müssen, dass wir nicht viel Kontakt haben, auch auf dem Trainingsplatz. Das heißt, du konntest auch nicht so trainieren wie üblich. Und das macht dann schon auch einen Unterschied in der Spielvorbereitung. Soll auch keine Ausrede sein. Im Endeffekt ja, spielen wir alle lange genug, dass du dann im Spiel auch da sein musst. Und trotzdem war es am Ende so, dass du das dann auch so ein bisschen auf dem Platz merkst. Auch Spieler gespielt, die lange nicht gespielt haben. Viele Umstellungen. Ja, nicht die beste Vorbereitung aufs Spiel. Dann wirklich auch gegen einen guten Gegner, wie gesagt. Und dann verlierst du so ein Spiel auch mal. Dann gibt's natürlich Gründe für, die sich vielleicht auch nach Ausreden manchmal anhören, aber es gibt Gründe dafür. Trotzdem hätten wir es besser machen müssen, besser machen können auch. Aber im Endeffekt kann man so ein Spiel dann auch schnell abhaken, weil jetzt sind's halt auch noch 7 Spiele. Da braucht man jetzt nicht mehr hinterher trauern. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in den letzten 7 Spielen genug Punkte holen. Und dass sich die Situation, ja, rein was die Vorbereitung aufs Spiel betrifft, dann wieder ändert, dass jetzt die dann auch nach und nach zurückkommen, die jetzt gefehlt haben. Es waren ja auch ein paar Gesperrte, wie gesagt. Hm. Von daher sind wir optimistisch weiterhin, um das hier mal seriös auszuwerten. Aber es ist wirklich so, was beeinflusst eine Vorbereitung, wenn du einen Tag nicht trainieren kannst, was geplant ist, wo du, ja, wenn auch der Trainer nicht da ist, ist auch mal ein komisches Gefühl, das habt ihr ja auch schon durchgemacht.
Wir hatten es auch,
vor ein paar Wochen. Und ja, es gab Gründe für die Niederlage, denke ich, aber trotzdem keine Ausrede.
Wie habt ihr das gemacht? Bei uns war es ja dann so, dass, glaube ich, Siso sogar teilweise während des Spiels mit unserem Co-Trainer telefoniert hat. War das bei euch ähnlich dann?
Boah, das habe ich nicht mitbekommen. Das weiß ich nicht, ob die während des Spiels gesprochen haben. Der Trainer hat vor dem Spiel noch per Video eine kleine Ansage gemacht. Und das war das, was ich mitbekommen habe. Was während des Spiels war, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass sie vorher alles abgesprochen haben und er dem Co-Trainer das im Spiel auch ein bisschen selbst überlassen hat.
Wie war es bei dir jetzt persönlich? Also ich meine, 2 positiv, mit denen du ja auch tagtäglich, sage ich mal, zusammen spielst und ja auch die Kabine teilst, ist es so, dass du dann auch, ich meine, hat man glaube ich immer, ne, wenn dann jemand positiv ist, der auch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl hattest oder hast einfach gesagt, ja, kommt, wie es kommt?
Ja, doch schon. Also wir waren wirklich ja auch größtenteils verschont geblieben die letzten Wochen und Monate davon. Deswegen kam das für uns immer noch so ein bisschen weiter weg vor. Und jetzt war es wirklich, nimmt das so eine Dynamik an, ne? Der erste Test positiv, dann rechnest du quasi schon beim nächsten Test auch wieder mit irgendwie positiven. Das war dann auch, glaube ich, so. Mhm. Und dann hast du 3 Leute und dann, wirst ja jetzt mittlerweile jeden Tag auch getestet mit Schnelltests und so. Und da denkst du einmal mehr drüber nach, bin ich jetzt wirklich auch negativ oder sind jetzt alle wieder negativ? Und wäre es, glaube ich, auch so gewesen, viel mehr hätten da auch nicht mehr positiv getestet werden dürfen, sonst hätten wir alle dann wieder irgendwie in Quarantäne gemusst und das wäre jetzt, denke ich mal, für die Restsaison auch nicht förderlich. Und so haben wir jetzt nochmal ja, aktuell Glück gehabt, dass wir nicht alle in Quarantäne mussten, dass jetzt die letzten 2-3 Tests alle negativ waren und ich hoffe, das bleibt jetzt auch bis zum Ende der Saison so. Aber es war dann schon irgendwie so, hat so eine Dynamik angenommen, dass man da so ein bisschen unsicher wurde, das stimmt.
Ja, nochmal einen kurzen Ausblick. Dadurch, dass ja jetzt dass jetzt kein ideales Wochenende war, sage ich mal, ne? Ich meine, eure direkten Gegner haben, glaube ich, alle gewonnen diesmal. Das kam so in der Form auch noch nicht vor. Ihr verloren, das heißt, es ist jetzt das, was jetzt vor einer Woche noch ein Tick, also es war nie komfortabel, das ist klar, aber was noch einen kleinen Tick komfortabler war, ist jetzt wieder deutlich enger. Jetzt habt ihr, glaube ich, mit Osnabrück auch einen Gegner, der ja auch noch zumindest da noch mit drin ist. Schon nochmal wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ne? Also nicht jedes ist wichtig, das ist klar, aber kann man das ein bisschen vergleichen mit dem auch mit dem Sandhausen-Spiel, was ihr da damals zu Hause hattet?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Spiel, das du auf gar keinen Fall verlieren darfst. Wo wir natürlich auch das so angehen müssen, dass wir es gewinnen wollen. Ich glaube, dass man da auch dann nochmal ein gutes Zeichen setzen kann für den Saisonendspurt gegen direkten Konkurrenten. Und ich glaube auch, Sandhausen ist ja jetzt, habe ich vorhin gerade vernommen, dass die jetzt 14 Tage in Quarantäne müssen. Also Sandhausen ja auch ein direkter Konkurrent, der einen Platz hinter uns stehen. Denke ich mal, auch für die eher von Nachteil als für uns. Also das sind alles...
Das ist die Frage, ne? Da stelle ich mir die Frage. Wenn ihr jetzt natürlich 2-3 Spiele verliert, irgendwie noch und die wissen dann aber, okay, wir haben noch 2 Spiele weniger, wir können das noch ausmachen, ist jetzt die Frage, ne? Ich meine, das wäre natürlich ein super Zeitpunkt, die mal schön noch da irgendwie richtig unter Druck zu setzen, ne? Indem ihr ein paar Punkte holt einfach. Ich glaube, das wäre
ja. Aber es ist jetzt, wie gesagt, das nächste Spiel gegen Osnabrück ist schon sehr, sehr wichtig, da das Spiel zu gewinnen, weil ich glaube, dass das auch ein Zeichen setzt gegen direkten Konkurrenten. Trotzdem, klar, wenn du, es ist ja alles möglich, du kannst das Spiel auch verlieren und dann geht es ja trotzdem weiter. Ja. Es ist jetzt kein Endspiel, aber es ist ein unglaublich wichtiges Spiel und das erfordert allen Fokus, ne, wie man so schön sagt. Und ja. Ich hoffe, wenn wir jetzt diese Woche eine vernünftige Vorbereitung aufs Spiel haben, dann nichts. Corona-Mäkis wieder dazwischen kommt, dann bin ich doch optimistisch, dass wir diesmal wieder punkten werden.
Ja, wart ja auch wirklich eigentlich gut drauf vorher und jetzt waren einfach die Umstände auch nochmal ganz anders als die Wochen davor und ich glaube, sehe ich auch so. Eine Frage habe ich aber noch, wenn du mir gestattest. Es war ja...
Ja, natürlich, bin noch jetzt da.
du bist halt quasi der Gastersatz. Ich stelle die Fragen und du antwortest. Ja, nein, es war ja jetzt zuletzt auch wieder die Diskussion so ein bisschen, glaube ich, um so ein Quarantäne-Trainingslager, ne? Wo man drüber nachgedacht hat, nochmal alle Mannschaften zum Ende der Saison, glaube ich, da eine Zeit lang wieder quasi in so eine Blase zu stecken, dass man auch wirklich zu Ende spielen kann, weil ich glaube, es dann auch eine gewisse Terminnot geben würde, wenn man jetzt noch, so wie jetzt mit Sandhausen, ne, wenn man mehrere Mannschaften da jetzt wegtun müsste und dann kommst du mit den Spielen gar nicht mehr nach. Das wurde jetzt aber, glaube ich, abgelehnt. Wie hast du das verfolgt? Ist ja auch nicht unbedingt deine Lieblingsbeschäftigung, oder? Dann da nochmal 2-3 Wochen irgendwo zu sitzen?
Ja, auf gar keinen Fall. Also ich bin froh, dass das nicht machen müssen. Hätte aber auch gesagt, bevor die Saison verlängert werden muss, gehe ich lieber nochmal dann für 10 Tage oder 12 Tage, wie es da, glaube ich, geplant war, in so ein Trainingslager, weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Saison rechtzeitig zu Ende zu bringen. Ich meine, die EM kommt danach. Ja. Deswegen, ja, also schön wäre es dann nicht, in so ein Trainingslager zu gehen, aber wie gesagt, lieber als die Saison zu verlängern. Von daher würde ich das dann auch zähneknirschend hinnehmen, ne, wie man so schön sagt. Bleibt mir auch nicht anders übrig, ne?
Das war's von meiner Seite aus. Aber man muss ja auch sagen, auch Corona hatten ja auch wir jetzt wieder ein bisschen zu verkraften, wenn wir schon beim Thema sind, ne?
Ja, gut, oder?
Ja, das ist richtig. Das war auch ein bisschen komisch alles. Also ich glaube, ich bin da jetzt nicht in der Position, ehrlich gesagt, da gewisse Einzelheiten, sage ich mal, hier erzählen zu können oder dürfen, weil ich ja auch nicht betroffen bin direkt, aber ist natürlich dann auch nochmal, ne? Ich meine, du hast Champions League Viertelfinale, du hast dann schon, sage ich mal, mit Ramos in der Innenverteidigung jemanden, der ausfällt und dann ist eigentlich so der Zweite, der sonst eigentlich immer spielt mit Varane, der dann am Spieltag irgendwie mit einem positiven Test irgendwie da nicht hinkommt, aber rauskommt, dass er positiv ist. Und das natürlich dann auch einiges ändert und dann auch alle nochmal getestet werden natürlich irgendwie und man dann auch denkt die Tage danach, okay, du warst natürlich mit dem auch eine Zeit zusammen, also ähnlich wie bei euch natürlich, aber Klar, am Spieltag für jemanden, der mit Sicherheit gespielt hätte, dann auch, ist das ein bisschen ungünstig, aber man muss sagen, dafür haben wir es ja tatsächlich ganz ordentlich gelöst und vor allem auch dort auf der Position das auch, glaube ich, mehr als gut gemacht hat an dem Tag, glaube ich.
Das ist richtig. Ich meine, für diejenigen, die es jetzt nicht gesehen haben, ne, 3-1 gegen Liverpool im Viertelfinale ist das, ne? Viertelfinale Hinspiel.
Ja, ist richtig.
Habe ich mir natürlich auch hier genüsslich vom Sofa aus angeschaut.
Ja.
Und ich muss sagen, ich war auch mit dir recht zufrieden.
Ja, gut, schön.
Wenn ich da immer relativ kritisch bin, dann muss ich sagen, hast du das gut gemacht. Vielleicht noch kurz gleich auf den Pass zum 1-0, wollen wir vielleicht noch zu sprechen kommen, weil ja, ich muss sagen, der war gut, Toni, hast du gut gemacht. da gibt's auch, ich habe da ein Standbild gesehen, wo das überhaupt nicht gefährlich aussieht, wo du, glaube ich, das war 1-2 Sekunden bevor du den Pass spielst, überhaupt nicht nach irgendeiner, ja, das war weit in der eigenen Hälfte, überhaupt nicht nach irgendeiner Torschance für euch aussieht, und ich glaube, dann stand da 3 Ballkontakte später, war der Ball im Tor. Und das zeigt natürlich die Vision, die du hast, die Vision, weißt du, was du voraussiehst. Ja, und das möchte ich hier nochmal ausdrücklich loben.
Ja.
Und diesen Vertikalpass, ne?
Ja, das, ja gut, das Problem
hier,
ist ja,
weil ich möchte dich wirklich hier auch mal loben, ne? Du kriegst ja wirklich auch mal ab und zu hier so einen Seitenhieb. Und ich habe letzte Woche gemerkt, ich musste dich zwischendurch auch mal wieder ein bisschen loben und ein bisschen aufbauen. Und ja, wenn ich jetzt das so im Nachhinein betrachte, hat das ja letzte Woche dir ganz gut getan, ne? Um diese Leistung dann da auch zu bringen gegen Liverpool, ne?
Ja, du, ausschließlich das, muss ich sagen. Also natürlich danke für dein Lob. Ist natürlich immer das Fernsehbild ist natürlich immer nochmal ein bisschen anders. Also jetzt aus meiner Perspektive sah das dann natürlich ein bisschen anders aus.
Ja, du hast ja den Rundumblick. Du siehst ja, was kein anderer sieht.
Den brauchst du in dem Fall ja gar nicht, musst ja nur nach vorne gucken. Und da sah es schon irgendwie, ich habe dann auch danach nochmal die Szene gesehen, auch im Standbild, da sah es tatsächlich nicht so aus, als ob da irgendeine Möglichkeit wäre. Aber aus meiner Sicht, sage ich mal, von da, wo ich den Ball hatte, war es halt schon so, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, okay, wenn Vinicius, der ja auch jetzt nicht für lang seine Langsamkeit bekannt ist, da den Lauf macht hinter die Viererkette, die relativ hoch stand, dann glaube ich schon, dass da was passieren kann. Auch da wussten wir, auch Liverpool musste ja genauso wie wir auf seine vermeintliche Stamminverteidigung verzichten. Von daher auch da vielleicht nicht alles ganz so eingespielt. Und ja, dann probiert man es halt mal, ne? Und dann war es auch mal ein Pass, ne? Zwischendurch auch mal ein Pass nach vorne, ne? Ist ja klar. Wobei es ja auch für viele dann so ist.
Da waren wir alle überrascht am Fernsehbildschirm.
Ja, das Problem ist ja für viele, dass sie immer dann sagen Querpass, aber auch nur aus der Sicht, dann meistens nur aus der Sicht von da, wo sie gucken, vorm Fernseher, ne? Da sind ganz viele Pässe dann quer, so von links nach rechts.
Ja, das stimmt.
Ne? Naja,
nein. Wobei ich auch mal sagen muss, dann sagen auch viele, ja, wenn er das Tor dann aber nicht macht, der Vinicius, dann bringt der Pass auch nichts und so. Aber das ist ja immer so ein Pass fällt dann.
Ist wahrscheinlich richtig.
Ja, aber so, weißt du, der Pass an sich ändert sich ja nicht. Der ist ja trotzdem überragend. So, aber wenn derjenige kein Tor macht, fällt das halt nicht so auf, ne?
Das ist richtig.
Aber wenn man das halt auch mal so aus, ja, mal ein bisschen Ahnung hat vom Fußball, so, dann sieht man, dass diese Pässe ja von dir auch häufiger gespielt werden und ankommen. Was dann vielen aber leider nur auffällt, wenn daraus irgendwie ein Tor entsteht. Und darum würde ich natürlich auch mal empfehlen, da nochmal ein bisschen genauer ab und zu mal hinzugucken.
Nee, gar nicht mal genauer, ja, sag ich mal, einfach nur hinzugucken. Also einfach oder das Spiel einfach
das hilft
zu
auch,
gucken.
Ja.
Weil auch. Natürlich sind dann die meisten, die urteilen, natürlich die Highlights gucken, ne? Und da kommt eben genau das, was du sagst. Das kommt dann meist auch nur dann, wenn ein Tor fällt. Und ansonsten sieht man das halt nicht, ne? Aber gut. Ich würde sagen, wir können zufrieden sein mit dem Spiel gestern, auch, glaube ich, mit dem Ergebnis. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie dein Gefühl vorm Fernseher war, aber bei mir auf dem Platz muss ich sagen, dass wir fast mit 1-2 Toren zu wenig da irgendwie gestern ja nach Hause gehen, weil ich glaube schon, dass wir noch richtig gute Möglichkeiten hatten, auch zweite Halbzeit riesen Konterchancen hatten. Also gefühlt war da das eine oder andere Tor noch mehr drin. Aber gut, wir nehmen das 3-1 jetzt so. Und
dafür gibt es ja noch ein Rückspiel. Ne? Gibt ja ein Rückspiel nochmal, da könnt ihr auch nochmal ein paar Tore stehen. Das schadet ja auch nicht. Trotzdem noch kurz, wie hast du dich so gefühlt? Ich meine, du warst ja jetzt 2-3 Wochen raus. So, also mein Kennerblick, der dich ja dann nochmal ein bisschen genauer beobachtet in so einem Spiel, hat so ab der 80. Minute gesehen, da haben dann vielleicht so ein bisschen die Kräfte gefehlt, oder?
Am Ende? Ja, das kann ich bestätigen. Also, dass du das erst ab der 80. gesehen hast, das überrascht mich. Das war auf jeden Fall...
Ich wollte jetzt positiv bleiben hier.
Ja, ja. Nein, also es war schon so, dass ich... Also auf der einen Seite natürlich, dass man es ein bisschen merkt, weil man auch, selbst wenn es 2 Wochen sind, ne, ist eigentlich Wahnsinn, wie schnell das geht, muss ich ehrlich sagen, wie schnell man auch da so ein bisschen verliert, obwohl man vorher total im Rhythmus war. Natürlich jetzt nicht so mega viel in 2 Wochen, aber schon, du merkst dann schon. Das ist das eine. Und das andere war natürlich, dass ich auch noch so ein bisschen auch die eigentliche Verletzung spüre und merke und auch dann immer noch einen Tick mehr merke. Wenn diese Müdigkeit eben dann kommt während des Spiels, dann merke ich auch ein bisschen mehr. Und so musste ich halt dann wirklich ein bisschen beißen hinten raus, letzten 20 Minuten. Das habe ich versucht zu machen. Ich muss sagen, in der letzten Minute, kurz vor Abpfiff, da habe ich dann wirklich nochmal versucht, nach hinten zu laufen. Und da, ja, da haben wirklich, also, aber wir Fußballer sprechen von Zumachen des Muskels. Also da haben wirklich beide Waden gleichzeitig zugemacht und da war ich dann hellauf begeistert, als der Schlusspfiff kam. Ich kann ganz ehrlich sagen. Da war ich dann, damit konnte ich sehr gut leben.
Nein, hast du gut gemacht, muss ich sagen. Dann so nach einer Verletzungspause so in so einem wichtigen Spiel da so eine Leistung zu bringen, Hut ab. Liegt das aber vielleicht auch daran, dass du so letzte Woche gutes Essen bekommen hast?
Oh, Felix, da will ich nicht Nein sagen. Möchtest du vielleicht darauf hinaus, dass ich, ich hatte ja, glaube ich, angekündigt hier in einer Folge und jetzt ist es soweit, wir haben seit einer Woche, und du weißt es natürlich schon, haben wir einen Koch
hey.
Hier zu Hause, und Felix, es ist ein Wahnsinn, ich kann es nur empfehlen, ne? Also es ist einfach, du sagst, was du willst und dann steht er da, ne? Also das ist einfach ja, gut, ein Luxus.
Dass man das empfehlen, das kann, das glaube ich, aber wer
ja,
kann
sich
das schon leisten, ne?
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich ein sehr großer Luxus und dessen bin ich mir auch bewusst. Aber es hilft eben uns im Alltag, und ich habe es ja auch ein bisschen erklärt gehabt schon, warum diese Idee. Das ist jetzt nicht aus einfach mal so, aus Langeweile, sondern das hat schon Sinn und auch einen Grund. Und nein, aber ist natürlich gleich gut, ne? Muss ich sagen. Also,
was ist das für ein Typ? Spanischer Koch?
Spanischer Koch. Und wir haben ihn jetzt auch schon ein bisschen so an die deutschen Gerichte herangeführt. Wobei wir natürlich auch offen sind für andere Sachen. Also wir sind da natürlich irgendwie noch in der Kennenlernphase, aber bisher muss ich sagen, war's köstlich, Felix.
Und wie sind seine schicken Nuggets und Spiegeleier?
Ja, da kann ich nur einiges beibringen, ne? Das ist klar. Aber nein, also ist wirklich sehr gut, ist eine Erleichterung und schmeckt sehr gut. Und wir achten natürlich auch, vor allem in Zukunft, auch dann drauf, dass es auch, ja, so ein bisschen auch natürlich irgendwie sportlergerecht ist, was natürlich auch gerade bei diesen Belastungen ja immer ganz recht wichtig ist, da auch vernünftig.
Ist er jeden Tag da, und kannst du mal sagen, so was ist?
Ja, außer am Wochenende.
Kannst du so mal ein, zwei Gerichte sagen, die es bisher gab, so? Das würde mich ja mal interessieren.
Ja, also wir haben natürlich, also am Anfang ist natürlich auch gerade für die Kids und so, ich meine, das am Anfang ist natürlich erstmal vor allem wichtig, auch das schmeckt, ne, ist ja klar. Also wenn du jetzt erstmal als Koch kommst und kochst eine Woche und hat erstmal 5-mal Kacke geschmeckt, ist schon mal blöd irgendwie, ne? Deswegen haben wir natürlich auch dann erstmal in die Richtung gebracht, so was wir mögen, ne, sind dann auch so ein bisschen so, natürlich für die Kids irgendwie Nudeln, Tomatensauce, Reis, Schnitzel gab's und so weiter. Also erstmal auch so ein paar alltägliche Sachen. Eine fantastische Brokkoli-Suppe gab's, Felix. Hätte ich mir vorher auch nicht erträumen lassen, dass ich dafür offen bin. Aber ist gut. Ist wirklich es lohnt sich, und was man auch sagen muss, er geht dann auch so während des Tages, aber man kann jetzt nicht nur durchkochen und durchessen, aber dann auch einkaufen zum Beispiel, ne? Geht dann einkaufen für die Sachen, die wir brauchen, und das ist natürlich, also ich habe ja berichtet, ne, wenn ich das machen müsste und dann noch kochen, also bei mir gäbe es da, glaube ich, maximal eine Mahlzeit am Tag, sonst würde ich das nicht schaffen, aber nein, aber was noch ganz witzig ist, ich meine, wir laufen ja jetzt hier nicht rum, also hier, ne, hier für uns, für unsere Hörer und Hörerinnen verrate ich ja so einiges, ne, und auch natürlich für dich, aber wir laufen jetzt ja hier natürlich nicht rum, sagen, so, wir haben jetzt einen Koch und so weiter, das soll ja auch nicht so angebermäßig wirken.
Ja, ist zu spät, Toni,
aber
es ist jetzt
natürlich
zu spät, den Eindruck hast du schon vermittelt.
Worauf ich aber hinaus wollte, ist, den Kindern kann man das natürlich, kann man jetzt nicht so kontrollieren. Das war ganz witzig. Irgendwie jetzt vor ein paar Tagen war Jesse die Kids abholen von der Schule und hat dann noch kurz mit der Lehrerin vom Leon erzählt. Und die sagte dann, ja, und ihr habt ja jetzt einen Koch, oder? Da haben wir gedacht, was? War der Leon natürlich direkt, ne? So, ey, wir haben jetzt einen Koch zu Hause, so, da kann ich bestellen, was ich will. Und so. Also er hat sich schon rumgesprochen, sagen wir es mal so.
Geht der Leon denn noch hin zum Koch, sagen, mach mir mal hier das und das? Oder?
Ja, also wir gucken natürlich schon, dass er jetzt nicht denkt, hier so, er macht jetzt hier den, ne, macht jetzt hier den Besteller so.
Bring mir mal was in mein Zimmer.
Ja, genau, so. Also das ist natürlich alles vernünftig. Nein, aber er kann sich ja sehr gut benehmen und klar kann er sich auch hier und da dann was wünschen, aber auch was ist natürlich immer dann die Frage, aber das kriegen wir alles gut hin. Aber
für mich hört sich das ja so ein bisschen an, weil du erzählst, das ist lecker und abwechslungsreich, frisch, weil er einkaufen geht. Du musst, ja vor allem ist es stressfrei für dich, du musst nicht in den Supermarkt gehen, er macht das auch noch für dich.
Kommen wir mal rüber zu ein paar Fragen und zwar haben wir jetzt heute mal 4 Fragen ausgewählt, ja, weil einfach immer wieder gute Fragen dabei sind.
Wow.
Ja, wir euch einfach hier auch so gut es geht mit einbinden wollen. Von daher fange ich einfach mal an. Und die erste Frage von Tim aus Bochum. Und zwar geht es im Allgemeinen um Fußballschuhe. In unserer fußballbegeisterten Familie sind diese Fragen seit langem heiß diskutiert. Deswegen wollte ich sie euch jetzt einfach mal stellen. Also es kommen jetzt 5 Fragen, Felix. Ich würde einfach immer eine stellen und dann beantworten wir die beide und so geht's weiter. Erstens. Unterscheiden sich eure Fußballschuhe von denen von Amateurspielern? Sind es Sonderanfertigungen, zum Beispiel eigene Passform, andere Materialien, oder gleichen sie denen, die wir Amateurspieler im Laden kaufen?
Soll ich das jetzt schon beantworten?
Ja, bitte. Ich würde sagen, du machst immer den Anfang und dann sag ich noch was dazu.
Ja, so machen wir das. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich habe lange keinen Amateurfußball gesehen, aber das sind auf jeden Fall Schuhe, die sich auch die Amateurspieler im Laden kaufen können. Es geht ja darum auch immer, wir haben es ja schon mal gesagt, wir sind ja bei Adidas unter Vertrag und Adidas schickt uns ja, also bei dir ist natürlich individuell, das kannst du aber gleich beantworten, aber normal ist es so, dass Adidas dann auch mal die aktuellsten Schuhe schickt, auch dann aus Werbegründen, dass sie sich gut verkaufen, das heißt, man soll die dann auch tragen, damit sie guten Umsatz im Laden machen und sie auch jedermann kaufen kann, deswegen gibt es da eigentlich keinen Unterschied, natürlich gibt es viele, ich habe es nicht, aber die ja auch irgendwo ja, es gibt ja sowas wie Beckenschiefstand, verschieden lange Beine und sowas, wo man dann sich das anpassen lässt, wo man sich Einlagen reinmachen lässt. Aber ich habe da ganz normale Schuhe, wie man sie auch kaufen kann. Toni, bei dir sieht das ein bisschen anders aus, ne?
Ja, also bevor ich ja...
Deine aktuellen Schuhe, oder was heißt aktuellen Schuhe? Deine Schuhe, die du da seit 10 Jahren trägst, die gibt's im Laden nicht mehr zu kaufen.
Nein, das ist richtig. Und da muss ich sagen, bin ich auch meinem Ausrüster Adidas, ja, wo wir beide sind, auch sehr dankbar, dass er diese Schuhe für mich noch herstellt, weil das einfach ein Schuh ist, den ich liebe und mit dem ich eigentlich alle Erfolge ja geholt habe und die auch mir nicht vorstellen könnte, die mit einem anderen Schuh geholt zu haben. Aber das nur das eine, die eigentliche Antwort ist, von der Form und Materialien ist es schon, sag ich mal, ich spreche jetzt mal zu der Zeit, wo es diesen Schuh noch zu kaufen gab, ja, es ist trotzdem irgendwie eine Sonderanfertigung, weil das schon nochmal an den Fuß angepasst ist, auch noch dieser Schuh, also so, dass er sich auch am besten an den Fuß anpasst, die im Laden, sage ich jetzt mal, die man kaufen kann, die haben schon immer einfach eine Größe, die haben halt deine Größe, so, aber man weiß ja, manchmal passt die eine und die andere Größe auch nicht, egal ob man jetzt halbe Nummer größer oder kleiner, dann nimmt man halt irgendwas. So, und da wäre es bei mir jetzt so beispielsweise, wenn ich jetzt keine Größe hätte, dann würde man meine Größe finden quasi. Also so, dass sich der Schuh an den Fuß anpasst. So, das ist mal das eine. Und Materialien ist bei mir...
Also du würdest dann sowas wie Größe 42, ein Achtel würden sie dir anfertigen.
Zur Not auch das. Ich bin zwar mit 42, zwei Drittel ganz gut dabei, aber trotzdem ist es so, dass ja, die haben dann irgendwelche Messungen gemacht mit dem Fuß und dann den Schuh, da bin ich auch überfragt, wie das technisch alles läuft, einfach genau anzupassen. Und Materialien ist es bei mir so, dass ich immer einen reinen Lederschuh habe. Und dass es auch mit ein Grund ist, warum ich bei diesem Schuh so lange geblieben bin, weil damals, als es den noch gab, war der reines Leder und dann irgendwann gab es aber keine Schuhe mehr mit reinem Leder. Da gab es dann irgendwie Synthetik und was da alles gibt. Und ich habe mich eben in reinem Leder einfach auch am wohlsten gefühlt.
Und weiß.
Und weiß. Das ist auch sehr wichtig, ja, das stimmt. Die zweite Frage, wie oft wechselt ihr eure Fußballschuhe? Also immer noch vom Tim, ne? Wie oft wechselt ihr eure Fußballschuhe? Gibt es alle paar Wochen neue oder wie hoch ist eure Verschleißrate? Es sind echt ein, zwei interessante Fragen, weil ich das echt auch gar nicht weiß, wie du das hältst, ehrlich gesagt.
Ja, lernst du jetzt nochmal was. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht genau den Rhythmus, wann Adidas immer wieder ein neues Modell, aber dann eine neue Farbe auch von dem aktuellen Modell rausbringt. Von daher, ja, also ich habe, sag ich mal, auf eine Saison runtergebrochen, habe ich, glaube ich, 4 Paar Schuhe.
Ja, da kommen wir uns echt nah.
Das könnte ich jetzt nochmal als Durchschnitt in meiner Karriere so sagen. Also 4 Paar Schuhe pro Saison ist so mein Schnitt. Mhm.
Ja, da komme ich auch recht nah hin, muss ich sagen. Also wie machst du das immer? Also hast du immer einen Schuh, mit dem du nur spielst, mit anderen nur trainierst? Oder hast du einfach einen Schuh, mit dem du trainierst und spielst und dann fängst du irgendwann neuen an? Weil ich habe zum Beispiel immer so, dass ich wirklich mit einem Schuh trainiere und mit einem Schuh spiele. Und der am meisten ausgelatscht ist oder am längsten getragen, mit dem spiele ich ja immer, weil ich mit dem am wohlsten fühle. Und mit dem anderen, etwas neueren, trainiere ich immer. Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist es ja so, du spielst ja wirklich nur Nockenschuhe. Ich spiele wirklich Stollenschuhe im Spiel und trainiere mit Nocken. Also deswegen habe ich da zwei verschiedene.
Das ist komisch. Fühlt sich dann nicht unwohl im Spiel? Ist auch ein anderes Gefühl als im Training.
Nee, ich brauche Stollenschuhe. Das ist Stollenschuhe.
Ja, aber warum dann nicht im Training?
Das Spielgefühl. So, weißt du, im Spiel ist es noch anderes. Da brauche ich die Stollenschuhe. In Testspielen oder so, Freundschaftsspielen, da ziehe ich ja noch Nocken an, weil das irgendwie auch für die Gelenke, für den Fuß ein bisschen schonender ist als Stollenschuhe. Aber sonst in Pflichtspielen baue ich die Stollenschuhe an meinem Fuß. Um dann auch mal den ein oder anderen Freistoß zu versenken. Der auch zur Wahl des Tor des Monats steht, da kann man abstimmen. Nein, lassen wir das, haben wir genug gesagt.
Und der Link ist in den Shownotes später. Okay. Habt ihr Lieblingsschuhe, welche ihr immer tragt, oder sind es wechselnd die neuen Modelle? Also ich habe das beantwortet.
Ich auch, oder?
Sag du mal. Ja, aber du trägst du immer, sag ich mal, wenn jetzt Adidas einen Monat später ein neues rausbringt, trägst du das direkt?
Nein, also das stimmt, das mache ich auch nicht. Also ich trage die auch so lange, bis die dann irgendwie kaputt gehen und nicht mehr machbar ist, die anzuziehen, weil ich mag das die erste Zeit immer neue Schuhe so einzulaufen, so die ersten Tage, das mag ich immer nicht, deswegen versuche ich das so lange wie möglich hinauszuzögern und die alten Schuhe mal noch anzulassen, solange sie gehen, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, da sind die durch und dann kommen die neuen, ne?
Okay, die nächste Frage, willst du das vorlesen mal? Hast du das vor dir liegen oder?
Habe ich doch.
Bist wieder angekommen
hier? Ich bin vorbereitet.
Okay, sehr gut.
Die kommt von Leonie und die geht zum Thema Theatralik nach einem Foulspiel. Gerade während des Länderspiels Deutschland-Nordmazedonien ist mir wieder aufgefallen, wie viel Schauspielerei es im Fußball gibt und wie es mittlerweile auch schon zum Sport dazugehört. Bei einem kleinen Kontakt fällt der Spieler schon theatralisch zu Boden und wälzt sich dort mit scheinbar schmerzerfülltem Gesicht herum, meistens mit der Intention, einen Foul und somit einen Freistoß herauszuholen. 2 Minuten später läuft der Spieler wieder über den Platz, als wäre nie etwas gewesen. Empfindet ihr beide diese Schauspielanlagen auch als nervig und störend für den Spielfluss? Werden sie vielleicht manchmal sogar als ein taktisches Mittel eingesetzt? Und gibt es Spieler, die bekannt für ihre dramatischen Einlagen
sind? Ja, also ich muss sagen, also mir ist es jetzt zum Beispiel bei dem genannten Spiel.
Ist dir das in dem Länderspiel aufgefallen oder hast du das Länderspiel gar nicht gesehen?
Ich hab's gesehen, aber es ist mir nicht besonders aufgefallen. Aber ich weiß natürlich, was die Leonie meint. Und das ist auch etwas, muss ich auch sagen, da gebe ich ihr recht. Das ist auch etwas, was mich auch nervt, auch unmittelbar auf dem Platz nervt, wenn da aus gewissen Sachen einfach viel zu viel gemacht wird. Also ich mache das nicht. Also ich kann mich da, glaube ich, auch wirklich freisprechen davon. Also wenn man bei mir mal, wenn ich mal liegen bleibe, dann hat es auch wehgetan. Das so viel kann ich versprechen. Also ich glaube, wovon wir uns alle nicht freisprechen können, ist, dass wir auch hier und da mal dann irgendwie mal 20 Sekunden Zeit schinden, wenn wir knapp führen und das Spiel fast vorbei ist. Keine Ahnung, wenn du mal auf dem Weg zum Eckball mal einen Tick langsamer läufst und so. Aber das sind ja alles, glaube ich, Sachen, die dazugehören. Aber diese Theatralik, muss ich auch sagen, die ist einfach, sag ich mal, die hilft einfach im Allgemeinen auch dem Sport in meinen Augen nicht, weil da auch natürlich sehr viele Kinder zuschauen und das dann irgendwie nachmachen. Und ich glaube, dass das vor allem auch den Job des Schiedsrichters relativ schwer macht oder sehr schwer sogar macht, gewisse Sachen auch zu beurteilen. gar nicht mal, ob es jetzt ein Foul war oder nicht, aber wie schwer es war, braucht der Spieler Behandlung, und wenn du dann fünfmal siehst, dass der dann im Nachhinein eigentlich nichts hat, und das macht dem Schiedsrichter das auch schwer. Also muss ich sagen, da muss man auch oft den Schiedsrichter in Schutz nehmen, mal wo man da selbst teilweise gar nicht weiß, was ist mit dem jetzt, hat er sich wehgemacht oder nicht. Und ja, also das ist auch etwas, was mir auch ziemlich häufig auf die Nerven geht, ja, weil es wirklich auch oft vorkommt, dass einfach viel zu draus gemacht wird, was eigentlich ist. Ja, Felix, hast du auch noch einen Satz?
Ja,
oder?
Ist ja, richtig. Ja, sehe ich ähnlich. Also dieses aus einem Foul mehr machen, als wirklich ist, um dann irgendwo auch vielleicht eine gelbe Karte zu provozieren und dann eine halbe Minute wieder ohne Probleme da über den Platz zu laufen. Das muss ich sagen, das stört mich auch. Ja, ich meine, es gehört dazu, jetzt gerade wenn du führst mit einem Tor Vorsprung und es sind noch 2 Minuten und so und du wirst gefoult, dass du dann vielleicht mal 10 Sekunden länger liegen bleibst, irgendwie, da brauchen wir nicht drum herum reden. Das glaube ich, da kann sich keiner von freisprechen, dass das dann gemacht wird. Aber ja, was mich das stört mich dann, klar stört dich das dann irgendwo, wenn du die Mannschaft bist, die zurückliegt, aber viel schlimmer ist da wirklich diese Theatralik, wenn ein Foul passiert, was nicht so schlimm ist, und da sich gewälzt wird und nochmal eine Rolle und geschrien und am Ende läuft er wieder ohne Probleme über den Platz. Das ist natürlich sehr nervig, und ich verstehe auch, dass es für den Zuschauer am Fernsehen dann dass man sich da auch aufregt. Ja. Das glaube ich dann schon.
Gut, dann haben wir eine Frage von Tobi.
Jo.
Wie läuft das Training mit euren Torhütern ab? Trainieren die sehr viel einzeln oder werden sie wie in der Kreisliga zum Beispiel viel ins Training mit einbezogen, gerade was Spielaufbau betrifft, etc.?
Also in der Kreisliga wird Spielaufbau über den Torwart meist, oder?
Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen.
Ja, das muss ich mir mal anschauen, Kreisliga. Das
hat mich auch ein bisschen
gewundert, muss ich sagen.
Das interessant. Ja, sag doch mal, wie macht ihr denn das bei euch?
Ja, es ist eigentlich so, also was heißt bei uns, das kenne ich jetzt wirklich über die letzten Jahre nicht anders, dass Torhüter schon mehr ihre eigenen Phasen im Training haben, wo sie mit dem Torwarttrainer einzeln trainieren. Aber wenn es so um Spielform geht und auch dieses taktische Spielaufbau, da ist ja unmöglich, den Torwart nicht mit einzubinden, ist heutzutage ja so wie sich der Fußball auch entwickelt hat, ja, so der 11. Feldspieler im Spiel mit Ball. Und deswegen, rein was Spielform betrifft, da brauchst du ja immer einen Torwart, wenn du auf Tore spielst. Und auch dieses taktische, wenn du Spielaufbau trainierst gerade, dann ist der Torwart immer dabei. Der muss ja auch, selbst wenn er vielleicht nicht so oft im Spielaufbau eingebunden ist, muss er ja trotzdem irgendwo wissen, was seine Vorderleute machen, um da auch zu coachen von hinten. Deswegen ist der Torwart da schon dann im Training oft dabei, haben aber wirklich auch ihre Phasen, wo sie spezielle individuelle Übungen mit ihrem Torwarttrainer machen. Ich glaube, das ist sowohl in der Kreisliga wie auch bei Real Madrid so, oder?
Ja, das ist so, natürlich. Also zum Großteil sind die Torhüter wirklich dabei. Ich meine, logisch, wenn du Spielform machst und sowieso, ist ja klar, aber auch gerade dieses Hinten-Raus-Spielen ist ja, glaube ich, bei vielen Mannschaften auch immer ein Thema. Und ich glaube, jeder, der da einfach auch den Torwart nutzen kann, ist ja einen großen Vorteil, weil er dann einfach ein Mann mehr ist, hinten raus zu spielen. Der Torwart ist ja dann oft, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, beispielsweise die 1-gegen-1 spielt auf dem ganzen Platz und wirklich vorne angreift, dann ist ja der Torwart der freie Mann. Und dann ist es natürlich extrem hilfreich, wenn der Torwart damit auch was anzufangen weiß und einfach diese Abläufe kennt. Und ja, da ist ein Torwart ja heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, es gibt ganz wenige Mannschaften, wo einfach der Torwart wirklich nur noch dieses, ja, vielleicht so ein bisschen dieses altmodische, diesen altmodischen Stil prägt, der einfach nur da ist, um den Ball zu halten, und das war's, ne? Was ich sagen muss, manchmal ist es sogar, dass mir die Torhüter zu viel mitmachen, weil wir spielen meist oder auch ab und zu mal Kreis zum Warmmachen, und da können die Torhüter ruhig auch gerne schon mal raus, eigentlich. Da ist ab und zu mal einer bei, das ein bisschen stört, aber gut, das sei dann auch verziehen, aber ansonsten ist eigentlich so, dass die Torhüter schon bei allem eigentlich so gut wie allem dabei sind, außer man macht jetzt einfach mal eine Spielform zum Beispiel oder ein Positionsspiel ohne Torhüter, da machen die dann natürlich ihre Übungen. Aber was ich mal sagen muss dazu ist, also Torhüter zu sein, das könnte man sich auch null vorstellen, oder? Also wenn man das mal sieht, dieses Torwarttraining, wie die ich da 100 Mal im Training hinschmeißen müssen und wieder aufstehen. Also ich glaube, das wäre auch nichts für dich, oder?
Ja, nee, stimmt schon. Ich meine, im Endeffekt, sie müssen weniger laufen, ne? Das wäre vielleicht ein Vorteil.
Schon wieder gut, ne? Aber die müssen das Dinger um die Ohren schießen lassen.
Das stimmt, ja, aber das denke ich mir auch oft, so sich jeden Tag dazu motivieren, sich da wieder in den Dreck zu schmeißen und so. Und ich glaube, dass viele Torhüter ja auch so nach der Karriere so ein bisschen Hüftprobleme haben oder einen kleinen Hüftschaden haben.
Ne? Bisschen unrund gehen, meinst du?
Bisschen unrund gehen. Ja, aber jetzt auch nichts Dauerhaftes für mich, ehrlich gesagt.
Das kann man auch verstehen. So, wir haben noch eine letzte Frage für heute rausgesucht. Die kommt auch von Tobi. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Tobi ist, aber...
Wir haben noch Tobi. Tobi ist doch hier bei uns, Studio Bummens, ganz wichtiger Mann. Tobi, sag uns ruhig, wenn wir keine Fragen mehr bekommen, wenn du hier dir schon reinschleichst. Ne? Sei da ruhig ehrlich.
Ja, aber er ist dabei. Ja, finde ich gut. Interessiert das einfach auch.
Aber ich lese das mal vor, weil die ist ein bisschen länger und mit dem Lesen hast du es ja nicht so, ne?
Ja, danke schön. Um das ein bisschen zu verkürzen hier. Mach mal.
Und die hat jetzt mal nichts mit Fußball zu tun. Und
schön.
Deswegen ist es auch ein viel wichtigeres Thema. Es gibt deutlich wichtigere Themen als Fußball. Also, moin Toni und Felix. Nachdem ich eure aktuelle Ausgabe gehört habe, also die letzte, habe ich mich direkt als Spender bei der DKMS, hier steht abgemeldet, ich hoffe, er hat sich angemeldet. Ich hoffe, das ist ein Tippfehler, hier steht abgemeldet. Ich hoffe, er hat sich bei der DKMS angemeldet. Also erstmal super, dass ihr für solche wichtige Dinge Werbung macht. Nun zu meiner Frage. Ihr beide kennt den Klaas ja auch sehr gut. Habt ihr das 15-Minuten-Special von Joko und Klaas gesehen bezüglich des Pflegenotstands? Und wenn ja, wie fandet ihr diese ganze Aktion? Ich als Krankenpfleger bin selbst auch davon betroffen und wollte nun fragen, wie es in Spanien aussieht bezüglich der Anzahl der Pflegekräfte und wie es bei den Einrichtungen ist, mit denen die Toni-Kroos-Stiftung zusammenarbeitet. Meint ihr, die Situation in Deutschland ändert sich nochmal? Denn aktuell geben immer mehr Kollegen auf. Danke für euren tollen Podcast. Bleibt gesund und bleibt so, wie ihr seid. Ich grüße Tobi.
Lange Frage. Wo fangen wir denn jetzt mal an? Da sind viele Fragen dabei gewesen. Ich würde mal sagen, wir gehen ein bisschen chronologisch da durch. Wir haben dieses, in Anführungsstrichen, 15 Minuten, wurde ein bisschen länger, Special gesehen. Und ich habe es ja dann auch getwittert. Ich finde, dass Klaas und Joko einfach das in Perfektion beherrschen, beides unterzubringen. Ja, diesen Spaß und trotzdem auch ernste und wichtige Themen anzusprechen und das auch in der Art, die man ihnen hundertprozentig abnimmt, die ihnen wichtig sind. Ich meine, wir haben ja ihre gewonnene Sendezeit da dem gewidmet und es ist ja nicht das erste Mal, dass sie ein wichtiges Thema da ansprechen. Ich fand die Aktion natürlich super. Hab's auch jetzt nicht 7 Stunden lang, aber geschaut und muss einfach sagen, dass das auch sehr, dass man selbst auch dann nochmal irgendwie so ein bisschen erschrocken ist, ne, wie überhaupt das abläuft dann in der Realität. Ne? Man hört zwar immer schon die Bedingungen, geht so, aber wenn man dann wirklich auch sieht, irgendwie dahin, nach 4 Stunden das erste Mal Wasser für die Pflegerin, die da gezeigt wurde, die sicherlich stellvertretend für ganz viele da war. Und deswegen glaube ich extrem wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Aber genauso wie bei der Aktion, die wir ja hatten damals, auch mit den Hasskommentaren im Netz, ist es natürlich auch wichtig, was passiert da. Also Aufmerksamkeit gab es jetzt natürlich dafür, die auch wichtig ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass das Auswirkungen hat. Also ja, dass diese Bedingungen, dass ich hoffe, natürlich ist es so, wenn man das jetzt so sieht, ne, dadurch, dass man Personal braucht, ist die Frage, wen kriegt man da jetzt angelockt, ne, das zu machen? Aber ich glaube, klar, je mehr man hat, umso entspannter wird so eine Situation auch. Aber ich glaube, muss man auch ganz klar dran gehen, dass diese Kräfte einfach auch, glaube ich, sehr, sehr unterbezahlt sind. Ja, damit geht's ja immer schon mal los. Und das ist ja auch dann eine große Motivation, um eben da Nachwuchs zu bekommen, also Leute zu bekommen für diese Stellen. Aber es war auf jeden Fall für mich sehr, sehr interessant, das mal zu sehen. Wie siehst du das?
Ja, ich war echt ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ich meine, klar, du hast es gesagt, man hört das immer schon, dass es in der Pflege irgendwo da auch Probleme gibt, aber wenn man das mal wirklich vor Augen geführt bekommt, und das war ja mit der Sendung der Fall, Für mich war das unwürdig. Also menschenunwürdig ist ein großes Wort, aber ich muss sagen, die Verhältnisse, wie unter denen die da arbeiten müssen, die Pfleger und Pflegerinnen, ist das ein Thema, was unbedingt angesprochen werden muss, was unbedingt mit Nachdruck auch an die Politik, dieses Thema muss da gesendet werden, dass da was passiert. Ich glaube, es gibt ja die Themen, die wir ja auch schon besprochen haben, ob es der Rassismus ist, du hast gesagt, die Gewalt im Netz oder jetzt auch den Pflegenotstand oder auch andere Themen, das muss tagtäglich immer wieder als Thema gebracht werden, immer wieder das Ansprechen, was da für Verhältnisse herrschen und immer wieder Druck ausüben. Ich meine, wir sind in einem Wahljahr. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, auch die Politik mit sowas unter Druck zu setzen. Deswegen fand ich das eine herausragende Sendung. Also das war wirklich zum einen natürlich, wie gesagt, schockierend, aber unglaublich wichtig, dass einfach mal, man hört immer nur, aber dass man jetzt auch mal das wirklich sieht, wie so ein Alltag aussieht und das jeden Tag erleben zu müssen als Pfleger und Pflegerin, ich glaube, das kann nicht so bleiben, das muss sich ändern. Und ich glaube, die Politik ist gefordert. Und deswegen
auch mal wieder. Ich da, mal wieder.
Ja, mal wieder. Aber es muss was passieren. Also das muss sich ändern. Und wie gesagt, so ein Thema, das kann jetzt auch nicht mit der Einsendung dann abgehandelt worden sein. Das muss immer wieder angesprochen werden, bis sich was ändert. Und großen Respekt an Joko und Klaas und großen Respekt vor allem an alle Pfleger und Pflegerinnen im ganzen Land. Ich hoffe, dass die beiden euch damit eine Stimme verleihen konnten und dass sich eure Situation bessert. Und die Frage war ja auch noch in Spanien. Hast du da einen Überblick oder ist es für dich irgendwie da schwer, das zu beurteilen?
Ja, das ist für mich wirklich schwer zu beurteilen, was ich weiß. Aber das hat auch, glaube ich, weder was mit der Anzahl an Pflegern zu tun, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass das auch unterbesetzt ist hier. Aber klar, letztes Jahr beispielsweise die extreme Corona-Situation, die war natürlich schon so, dass man sagen musste, dass es natürlich eine komplette Ausnahmesituation wäre und zu wenig da war. Aber ich glaube, selbst wenn grundsätzlich genügend Pfleger und Pflegerinnen da gewesen wären, glaube diese Situation war eigentlich vom gesamten System nicht zu stemmen. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Informationen. Was ich aber beantworten kann, weil es ja auch noch die weitere Frage gab und wie es bei den Einrichtungen in der Stiftung ist, und da kann ich ein kleines bisschen mehr zu sagen. In den Hospizen beispielsweise, wo wir ja einige von betreuen, ist es eine andere Situation, ne? Also da gibt es diesen Mangel an Pflegern und Pflegerinnen eben nicht. Weil einfach auch die Patienten eine ganz andere, die haben einfach so einen Gesundheitszustand, wo sie so oder so eine 1:1 Behandlung, Betreuung brauchen. Also es geht gar nicht, dass da einer alleine gelassen wird, weißt du, irgendwie über Stunden. Das heißt, es ist sowieso ein Pfleger für einen Patienten da. Der Unterschied ist natürlich auch zu riesigen Krankenhäusern, wo es ja auch in dem Bericht drum geht, dass jetzt in Hospizen sind so um die, weiß nicht, je nachdem, wie groß das Hospiz ist, aber so vielleicht 8 bis 15 Gäste in dem Sinne. Und da muss man schon sagen, dass es natürlich eine ganz andere Größenordnung ist als in so einem Krankenhaus. Aber da ist es wirklich einfach auch so, dass diese 1:1-Behandlung auch nötig ist. Was natürlich auch da schwierig ist, wenn jetzt beispielsweise so eine Kraft aufhört, ne? Da Ersatz zu finden, ist auch nicht einfach. Das ist definitiv auch so. Und was man aber sagen muss auch, dass da die Anerkennung auch von den Pflegern auch extrem hoch ist. Also vor allem natürlich von den Familien der Kinder, ganz klar, die natürlich unfassbar dankbar sind, dass da jemand ist, der sich auch dann teilweise für die Zeit, wo das Kind in dem Hospiz ist, rund um die Uhr drum kümmert. Da ist die Anerkennung von den Familien natürlich extrem hoch. Und ich glaube aber, was man auch für diese Pfleger sagen kann, dass sie wie auch alle anderen Pfleger, die da wirklich mit Hingabe arbeiten, mit unglaublichen unglaublicher Hilfe, die sie den Patienten und Patientinnen geben, dass die, glaube ich, alle durch die Bank unterbezahlt sind. Ich glaube, da kann man, oder gibt es keine so großen Unterschiede, was das Thema betrifft. Und ja, Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, Felix.
Nein, das ist auch gut. Trotzdem. Und haben wir doch hier bei einiges beantwortet heute, oder? Waren ja
war vielen einiges.
Dank, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, ne, für die Fragen. Ja, das freut uns immer wieder, dass da auch zahlreich teilgenommen wird, ne, wie auch bei gewissen Abstimmungen vielleicht. Von daher, liebe Luppengemeinde, ihr seid toll, ihr seid großartig.
Ja. Und ich würde sagen, das sind tolle Worte, mit denen wir abschließen können. Und ich würde einfach nochmal darauf verweisen wollen, dass da eine Abstimmung läuft. Nee, wir lassen das jetzt. Das haben alle mitbekommen. Aber trotzdem gibt es den Link in den Shownotes, Felix. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir schreiben 22 Uhr und ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht, ihr da draußen. Oder guten Tag, guten Morgen, was auch immer ihr treibt. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, hoffentlich bist du dann mal pünktlich, ne? Und nochmal Entschuldigung hier von höchster Stelle für die eintägige Verspätung. Aber wir bessern uns, keine Frage.
Hör auf jetzt. Komm, hör auf jetzt.
Auf Wiederhören.
Tschüss, Felix.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.